Guten Morgen miteinander nochmal. Es ist für mich eine grosse Freude, hier zu sein. Ich habe mich richtig gefreut, heute Morgen hier zu sein, die Predigt hier. Das ist ein riesen Vorrecht für mich. Willkommen daheim. Ich finde mich wirklich daheim, wenn ich in die Gemeinde reinkomme. Ganz viele Gesichter kenne ich noch. Ja, danke vielmals, dass wir hier sein dürfen, auch als Familie. Unsere Kinder sind im Kigo. Sie haben sich so mega gefreut, heute Morgen hierher zu gehen. Ich denke, wir als ganze Familie freuen uns einfach, dass wir hier sein dürfen. Und spüren so ein bisschen das Zuhause hier in der Seetalkirche. Ja, ich werde heute über Josua 3 werde ich heute reden. Hat mir gerade so aufs Herz gelegt, über das zu reden, wo das Volk Israel auch einen neuen Anfang gewagt hat. Und wir stehen ja auch vor einem neuen Jahr. In ein paar Tagen feiern wir Silvester und dann steht das neue Jahr vor der Tür. Etwas Neues fährt an. Und eben vor etwa 2500 Jahren ist auch das Volk Israel vor etwas ganz Neuem gestanden. Sie sind kurz davor gestanden, die Wüstenwanderung endlich nach 40 Jahren zu beenden. Und jetzt kommen sie in die verheißene Heimat inne. Nur noch der Jordan, ein Fluss, hat sie getrennt vor Gottes Verheißungen. Willkommen daheim, Volk Israel. Unser Jahresthema, willkommen daheim. Und im Alten Testament hat es so ein Heilsverständnis gegeben. Was bedeutet Heil für die Menschen? Und das Heilsverständnis im Alten Testament war, Gottes Volk in Gottes Land, das ist Kanaans verheißene Land, in Gottes Gegenwart. Keine anderen Götter, nur Jahwe, nur Gott. Also Gottes Volk in Gottes Land, in Gottes Gegenwart. Und das Volk Israel war eben unterwegs mit Gott in das verheißene Land, in Gottes Land. Und auch wir, die mit Jesus unterwegs sind, wir, die Jesus kennen, wir sind unterwegs in eine Heimat, in ein verheißenes Land. Wir haben ein verheißenes Land, das vor uns liegt. Wir sind nicht wie die Israeliten auf einem langen, staubigen, strengen Weg Richtung Kanaan im heutigen Israel. Nein, wir müssen nicht laufen in der Wüste. Aber unser ganzes Leben ist ausgerichtet auf ein zukünftiges Ziel. Die Bibel sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also unsere Heimat ist nicht da, unsere zukünftige Heimat ist nicht auf dieser Erde, sondern wir suchen noch die zukünftige Heimat. Alle, die an Jesus Christus glauben, haben ihre wirkliche Heimat in der zukünftigen Stadt, im himmlischen Jerusalem, im himmlischen Kanaan. Du und ich, wir sind gemeinsam unterwegs dorthin. Und der Paulus unterstreicht das in Philipper 3, 20, wenn er sagt, unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Heimat ist der Himmel. Und im Epheser tut er das nochmal so ein bisschen ausdeutschen und dort schreibt er, so, ihr seid nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Hey, wir sind Bürger vom Volk Gottes. Wir gehören zu Gottes Familie. Und wir haben sozusagen einen Pass, einen himmlischen Pass, einen Pass, der darauf steht, himmlisches Jerusalem. Das ist unsere Identität. Und ich habe nicht nur diesen Pass, sondern ich habe einen Schweizer Pass. Als Schweizer Bürger haben wir alle Pass. Wir haben da noch andere Leute, die haben vielleicht einen anderen Pass. Aber wir haben so einen Pass auf dieser Welt. Und als Schweizer Bürger lebe ich ja im Moment mit meiner Familie in Moldawien. Und trotzdem, ich lebe in Moldawien, und trotzdem drückt so der Schweizer Pass durch. So mein Verständnis, meine Kulturgüter sogar so drücken durch nach Moldawien. Zum Beispiel, wenn wir auf Moldawien gehen, bringen wir immer Victorinox Küchenmesser mit. Also das, was wir 30 Stück wie wir noch posten, weil die Moldawier lieben, also das Gute von der Schweiz fließt auf Moldawien über. Oder auch Fondue nehmen wir immer mit. Das ist immer eine Riesenfreude, wenn wir eine moldawische Familie einladen und Fondue machen. Das ist für sie ein Highlight. So Schweizer Kultur drückt so durch. Natürlich Schocke. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel, ich sage, Neutralität von uns Schweizer drückt auch immer wieder so ein bisschen durch. Ich darf immer wieder vermitteln in Konflikten in unserem Team und so ein bisschen, ja, die neutrale Person sein und so diese Rolle einnehmen. Oder auch Umweltschutz. Wir Schweizer sind ja Weltmeister im Recyceln. Und auch das drückt immer so ein bisschen durch. Ich habe vorher gesagt, wir haben ganz viele Leute, gerade von Westeuropa und Amerika, die nach Moldawien kommen. Dann servieren wir einmal das Essen servieren in Plastikteller und dann können meine moldawischen Kollegen die Plastikteller einfach verbrennen. Ja, ich habe gesagt, das geht eigentlich gar nicht, das müssen wir ändern und auf nächstes Jahr werden wir das vermutlich ändern. Oder auch unser Auto. Letztes Mal hatte ich Probleme mit dem Katalysator. Mein Katalysator ist leider durch. Jetzt bin ich in die Werkstatt gegangen und ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Für 10 Euro nehmen wir dir den Katalysator raus und in das Rohr herhängen und den Computer umprogrammieren. Kein Problem, oder? Aber ich dachte, das kann man doch nicht, den Katalysator rausnehmen. Und ich fahre jetzt mit einem kaputten Katalysator rum, ist besser wie mit gar keinem. Aber das geht wie nicht durch, oder? So, dass mein Schweizer Denken, das drückt sich durch in dem fernen Land in Moldawien. Und als Bürger vom Himmel, wir sind Bürger vom Himmel und leben auf dieser Welt, wünsche ich mir, dass der Himmel, so das himmlische Kanon, unsere zukünftige Heimat, einfach schon durchdrücken in unserem Leben, so sichtbar werden in unserem Leben, dort, wo wir sind. Reich Gottes jetzt, da und jetzt schon auf dem Weg nach Kanan. Und wir beten das ja, dein Reich komme im Vater unser. Und das ist so mein Wunsch und über das werde ich heute Morgen auch ein bisschen reden. Und die Israeliten, die waren ja auf ihrem Weg nach Kanan und sie haben ja eigentlich ganz vieles falsch gemacht. Wenn man so ein bisschen im Exodus 2. Mose lesen, die Israeliten sind immer wieder undankbar gewesen, sie haben nicht gefolgt und so. Und wenn man das so liest, man sieht ganz viele Sachen, die sie eigentlich falsch gemacht haben. Und man kann lernen, so sollte man eigentlich nicht unterwegs sein. Viele Beispiele zeigen uns eben, wie man nicht unterwegs sein soll, Richtung Kanan. Aber natürlich hat es auch ganz, ganz gute Momente gegeben. Und ich möchte mit euch am heutigen Morgen einen Moment anschauen, wo die Israeliten alles richtig gemacht haben. Und durch das hat sich so ein Weg aufgetan ins verheißene Land. Sie haben alles richtig gemacht und es ist ein Weg aufgegangen für Gottes Verheißungen. Und was können wir von diesem Moment lernen, damit der Himmel, unsere Heimat und all die guten Sachen, die Verheißungen von Gott, sich mehr und mehr einen Weg bahnen kann in unser Leben, in unsere Familien, in unser Umfeld hinein. Was können wir von den Israeliten lernen? Und für das gehen wir wieder zurück ans Ufer vom Jordan. Die Israeliten haben gerade ihre Zelte aufgeschlagen. Und ich werde euch noch schnell den Kontext geben, wie denn die Israeliten, das Volk Israel, eigentlich bis zu dem Jordan hergekommen ist. Die ganze Geschichte hat ja 40 Jahre, ein bisschen länger vorher angefangen. Der Mose hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt. Dort sind sie in der Sklaverei. Und nachdem sie aus Ägypten geflüchtet sind, sind 2 Millionen Israeliten sind ans Rote Meer hergekommen. Und Gott hat wunderbar das Meer geteilt und die Israeliten können mit trockenen Füßen durch das Meer durchgehen. Und nachdem dass sie am anderen Ufer angekommen sind, wäre es eigentlich noch ein 2-Wochen-Trip gewesen vom Roten Meer bis zum Land Kanaan. So lange dauert es ungefähr, wenn man wandern vom Roten Meer bis zum verheißenen Land. Aber die Israeliten, in weniger als 2 Wochen, haben sie harte Herzen bekommen. Wie schwierig war es in der Wüste? Ist ihr Herz hart geworden? Sie haben sich beklagt über ihre Leiter. Sie waren verrückt über den Moses. Warum führst du uns durch die Wüste durch? Sie sind Gott sogar untreu geworden, haben andere Götter aufgestellt. Und sie wollten in ihr altes Leben zurückgehen. Sie wollten zurückgehen in die Sklaverei. So sollte man es eben nicht machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich frage euch heute Morgen, ich frage mich, ich frage euch alle an dem heutigen Morgen, kennen wir das nicht auch? Wie steht es mit unserem Glauben, wenn es schwierig wird, wenn wir durch eine Wüstenzeit durchgehen müssen? Oft schon ist mein Herz hart geworden bei Schwierigkeiten. Gerade mit meinem Rücken, wenn ich einmal so Schmerzen hatte. Oft hatte ich gute Zeiten, aber manchmal habe ich gerade auch angeklagt. Warum? Ich bin hier in der Mission, ich bin in Moldawien, ich habe so einen Rücken, warum Gott? Und mein Herz ist hart geworden. Manchmal sind wir auch enttäuscht von Menschen, von Leitern. Ich habe sehr Mühe manchmal mit moldawischen Leitern. Das sind so richtige kleine Diktatoren, manchmal, die auf ihrem Stuhl hocken und befehlen. So das Verständnis von Demokratie ist manchmal nicht so in unserem Team. Ich habe manchmal sehr Mühe und mein Herz wird manchmal hart gegenüber diesen Leitern. Und es gibt auch Sachen, wo wir Gott einfach untreu sind. Es gibt Sachen, die wir genau wissen, das ist nicht gut vor Gott. Gott will eigentlich, dass wir anders leben. Und trotzdem tun wir sie. Und ich werde uns heute Morgen sagen, zu mir heute Morgen sagen, lass uns das nicht zu easy nehmen, die Sachen, zu locker nehmen. Die Israeliten haben genau wegen sättigem Verhalten haben sie nicht ins verheißige Land rein können. Sie haben Gottes Verheißungen in ihrem Leben nicht erfahren. Natürlich haben sie Gott immer wieder erlebt. Also die Verheißung, hey, das verheißene Land, haben sie nicht erleben können. Und auch uns heute stören solche Sachen. auf unserer Reise und kann ein Hindernis dafür sein, dass sich der Himmel sich mehr und mehr einen Weg bahnt in unser Leben. Aber jetzt ist eine neue Generation von Israeliten am Ufer vom Jordan. Endlich, sie haben das verheißige Land gesehen, das ist der Jordan, und sie haben dort das verheißige Land gesehen. Sie haben gesehen, hey, das wartet auf uns. So nah und doch so fern. Warum fern? Hey, es war Hochwasser in dieser Zeit. Der Jordan war ein reissender Fluss und für die Israeliten hat es keine Chance gegeben, so mit trockenen Füßen über den Fluss hineinzukommen. Die Israeliten, die Heimat so nah und trotzdem so fern. Und meine Frage ist heute Morgen, die ich uns allen stellen möchte, was könnte in unserem Leben solche Jordan sein, solche Jordan oder mehrere so Jordan sein in unserem Leben, wo uns trennen von diesen Verheißungen von Gott? Ich habe da etwas vorbereitet, ich bin nicht so gut im Zeichnen, darum habe ich das vorbereitet schon. So. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. So. Also das sind mehr da. Und das sind Gottes Verheißungen, die er uns verheißen hat. Oder? Das verheißt er für unser Leben. Und zwischen uns ist so ein Jordan. Wo gibt es vielleicht Momente, wo wir getrennt sind von Gottes Verheißungen? Und ein Beispiel, das wir erleben, das ganz aktuell ist, wo wir daran gearbeitet haben, das ich mit euch teilen möchte, ist in unserer Ehe. Cindy und ich, wir sind, ich sage nachher, wie lange wir verheiratet sind. Aber wir sind 10 Jahre lang haben wir extrem Mühe gehabt, miteinander Zeit zu finden, zum Bibel lesen und beten. Wir haben uns das eigentlich anders vorgestellt. Wir haben Gott ein Zentrum stellen von Anfang an. Wir sind mit Christoph und Miriam Leimgruber unterwegs in der Ehevorbereitung. Und dort haben wir gesagt, mal, wir wollen Gott ins Zentrum von unserer Ehe stellen. Aber es war nicht so einfach. Hey, wir haben das probiert, wir haben eigentlich gesehen, das wollen wir. Oder wir haben die Verheißungen gesehen, das wollen wir in unserer Familie. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Es war so wie ein Jordan zwischen uns und dem, was wir eigentlich herwollen. Und wir haben alles probiert, wir haben verschiedene Sachen probiert und dann manchmal ist es einfach auch versandet. Es ist nicht, dass wir nie miteinander gebetet haben, aber wir wissen, so die Zeit miteinander, wo wir gemeinsam vor Gott kommen wollen, das war so schwierig gewesen. Und manchmal ist Cindy noch zu mir gekommen und hat gesagt, Cousin, wir sollten eigentlich doch. Und dann bin ich noch verrückt worden, oder? Weil das ist eigentlich mein Part, das zu machen als Mann. Ich hatte so das Gefühl, oder? Und dann habe ich mich noch schuldig gefühlt. Also für uns ist die gemeinsame Zeit mit Gott ist überhaupt kein Segen, gar kein verheißenes Land, sondern eher ein Stress. Wir haben uns schuldig gefühlt, wir haben es doch eigentlich anders machen. Der gewünschte Segen von dieser gemeinsamen Zeit mit Gott haben wir unsere Ehe nicht erlebt. 10 Jahre lang. Wisst ihr, wie lange ich verheiratet bin? Wer weiß es? Miri Leimgruber? 10 Jahre und 7 Monate. Also wir werden auf das zurückkommen. Hey, was ist dein Jordan? Was sind deine Flüsse zwischen dir und Gottes Verheißungen? Vermutlich steht jeder von uns auf dem Weg nach Kanaan, irgendwo vor einem Jordan, ein Hindernis, ein Verhalten vielleicht. Vielleicht auch Zweifel. Aber Zweifel können ein Fluss sein zwischen uns und Gottes Verheißungen. Und oft kennen wir ja eigentlich den Jordan ziemlich gut, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wüssten eigentlich, was wir tun sollten oder was wir ändern sollten. Tun, was wir ändern sollten. Aber wir schaffen es einfach irgendwie nicht. Einfachste Sachen gelingen uns nicht, wie zum Beispiel regelmäßig die Bibel zu lesen. Damit wir mehr von diesen Gottesverheißungen verstehen, damit wir mehr wissen, wie wir das hineinkommen. Oder vielleicht auch Zeit mit den Kindern haben. In unserer geschäftigten Zeit haben wir manchmal Mühe, Zeit, qualitative Zeit mit unseren Kindern zu finden. Mir geht das einmal so. Zeit, damit das Segen von Gott in unsere Kinder weitergegeben werden kann. Oder auch endlich keine Pornografie mehr zu konsumieren. Damit so Gottes Segen auch in die Sexualität fliessen. Wir wissen eigentlich, wir sollten stoppen, aber wir können wie nicht. Es gibt auch andere Süchte natürlich, oder gesünder Leben. Wir wollen eigentlich gesünder leben, weil Gott hat uns Leben gegeben, oder? Und dass das Segen vom Leben weitergeht, müssen wir auch gesünder leben. Aber es ist so schwierig manchmal. Aufhören zu lästern, aufhören sich zu vergleichen. Jetzt, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Der Weg zum verheißenen Land ist manchmal so nah und doch so fern. Und jetzt, wie ich die Bibel verstehe, sind solche Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind Sünden. Vielleicht sagst du, klar ist es Sünde, wenn man dort lästern oder wenn man dort lügt oder wenn man was auch immer macht, wenn man etwas Falsches macht, aber nicht die Bibel lesen, zum Beispiel, ist denn das auch Sünde? Ich glaube, wenn wir Sünde verstehen, das ist einfach etwas Böses. Ich mache etwas falsch und es ist ein schwarzer Dolken in deinem Lebensbuch drin, und das ist Sünde, ja, dann ist etwas, was man nicht macht, ja, keine Sünde. Aber Sünde in der Bibel hat eigentlich eine andere Bedeutung. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Es wäre eigentlich anders gedacht gewesen, aber ich lebe anders, so wie es gedacht ist. Unser Ziel für unsere Ehe war anders. Wir wollten gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen. Aber wir haben das Ziel verfehlt. Das haben wir nicht. Wir sind anders gelaufen. Gott hätte uns eigentlich anders wollen, als wir anders laufen. Wir laufen nicht so, wie wir sollten. Und die Bibel sagt in Jesaja 59, 2, dass unsere Zielverfehlungen, unsere Sünden wie eine Wand zwischen Gott und uns steht. Oder wie ein unüberwindbarer Fluss. Und darum kann sich auch der Himmel nicht einen Weg bahnen, unsere Leben dort, wo wir so vor einem Fluss stehen. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung an dem heutigen Morgen, nicht nur an dem heutigen Morgen, auch darüber hinaus. Das Volk Israel hat nämlich den Jordan können überqueren. Wie will ich euch gerade erzählen? Ich möchte noch auf einen spannenden Gedanken hinweisen, wenn wir Josua 3 durchlesen. Dann lesen wir einige Mal so die Wortkombination: Sie gingen hindurch, so durch den Fluss, oder sie zogen hindurch durch den Jordan. Und im hebräischen Wort steht einfach ein kleines Wort für das Hindurchziehen. Dort steht Avar. Und Avar bedeutet nicht einfach nur durchgehen oder drüber hineingehen oder was auch immer, sondern Avar bedeutet ein Wandel, eine Veränderung oder auch ein Wechsel. Und für diese Leute, so die Überquerung vom Jordan, ist es Avar-Erlebnis gewesen. Hey, endlich, nach 40 Jahren, ein Wandel hat sich vollzogen. Ein Wechsel, eine gewaltige Veränderung. Sie kommen von der Wüste endlich in das verheißene Land hinein. Und mein Wunsch ist es, dass wir gerade im kommenden Jahr und darüber hinaus immer wieder solche geistliche Avar-Erlebnisse, Momente dürfen haben. Ich wünsche mir, dass wir das nicht erst in 40 Jahren erleben, sondern jetzt vielleicht gerade in dem neuen Jahr anfangen mit dem. Avar-Momente wünsche ich uns allen, die Veränderung bringen, die uns in einem bestimmten Bereich über den Fluss in die Heimat bringen kann, damit wir Gottes Verheißungen dürfen erfahren und erleben. Und dass das klappt, gibt es eine Vorbedingung. Wir müssen bereit sein, uns zu verändern. Avar, Veränderung. Wir müssen bereit sein, alles hinter uns zu lassen und neue Wege zu gehen. Und liebe Gemeinde, ich glaube, das neue Jahr ladet uns für das ein. Vielleicht etwas alles hinter uns zu lassen und einen neuen Weg zu gehen. Aber lass uns jetzt schauen, wie die Israeliter den Jordan überquert haben und was wir aus dem lernen können. Ich werde euch vorlesen vom Josua 3, 2 bis 3. Die Israeliten sind eben dort am Jordan, sie warten, was jetzt weitergeht, ist Hochwasser, werde ich lesen. Und nach 3 Tagen gingen die Amtsleute durch das Lager und geboten dem Volk, wenn ihr seht, dass die levitischen Priester die Lade des Bundes, des Herrn, eures Gottes aufheben, dann brecht auf von eurem Ort und folgt ihr. Tolle Strategie, oder? Wenn ihr Bundeslade seht, dann lauft ihr einfach in den Nochen. Ich meine, wie soll die Bundeslade helfen? Sind wir ehrlich? Hochwasser, Bundeslade ist doch kein Schiff. Ihr wisst, wie Bundeslade aussieht. Das ist ein bisschen eine Truhe und die schwimmt ziemlich sicher nicht. Wie soll Bundeslade helfen in dem Moment? Bundeslade ist wirklich kein Schiff. Aber die Israeliten haben genau gewusst, dass Bundeslade sichtbar Kraft und Gegenwart Gottes symbolisieren. Dafür haben also gesagt, schaut auf die Gegenwart Gottes und dann folgt der Gegenwart Gottes in den Fluss hinein. Die Bundeslade existiert heute nicht mehr, aber was bedeutet das für uns? Eben die Bundeslade gibt es ja leider nicht mehr heute, aber vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren ist Gott sichtbar in der Person von Jesus Christus auf die Welt gekommen. Weihnachten haben wir gerade gefeiert. Gott ist Mensch geworden. Und Jesus, die Bibel sagt im Kolosser 1,15, dass Jesus sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott ist. Und wo immer wir uns Veränderungen wünschen, wo wir unseren Jordan überqueren wollen, dort müssen wir wegschauen von unserem Problem, von dem tobenden Jordan, und wir müssen heranschauen auf die Gegenwart Gottes, auf Jesus. Hey, wenn die Israeliten immer auf den Jordan geschaut hätten, hätten sie sich nicht bewegt. Aber mit Blick auf die Gegenwart Gottes haben sie sich in Bewegung gesetzt. Es ist die Grundlage unserer Hoffnung auf Veränderung, dass wir auf Jesus schauen. Schau, 10 Jahre Ehe und kein Erfolg im gemeinsamen Beten und Bibel lesen. Hey, wenn ich auf das schaue, warum sollte es im 11. Jahr klappen? Wir haben schon so vieles probiert. Aber mit Blick auf Jesus können wir immer Hoffnung auf Veränderung haben. Schaut auf Jesus. Schließ deine Augen nicht vor Sachen, die du anpacken musst, sondern mach die Augen auf und schau her auf Jesus. Und wenn es dann passiert, dann werden ganz viele Sachen werden plötzlich kleiner und scheinen nicht mehr so als grosse und unüberwindbare Flüsse zu sein. Mit Blick auf Jesus wirst du anfangen, deinem Fluss zu sagen, aber du wirst ihm nicht mehr sagen, wie gross und gefährlich er ist. Nein, du wirst anfangen, ihm zu sagen, wie gross dein Jesus, dein Gott an deiner Seite ist. Hey, fokussier auf Jesus, so der erste Punkt für eine erfolgreiche Jordanüberquerung. Und der zweite Punkt finden wir im Josua 3,5. Erster Punkt, schau auf Jesus. Und der zweite Punkt, was die Israeliten haben gemacht, damit sie erfolgreich über den Jordan hineingekommen sind, finden wir im Vers 5. Und dann hat Josua zum Volk gesagt, heiliget euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Wer von uns möchte nicht Wunder sehen, gerade in diesem neuen Jahr? Vielleicht wunderbare Veränderungen im Leben. Wenn du das im neuen Jahr möchtest sehen, dann möchte ich dich heute einladen, dich heute zu heiligen, damit du morgen das Wunder wirst sehen. Und Heiligen bedeutet nichts anderes als Unrechts, unseren Jordan beim Namen zu nennen und Gott um Vergebung zu bitten. Die ersten Menschen haben auch Unrecht gemacht. Und wegen ihrem Unrecht haben die ersten Menschen ihre Heimat bei Gott verloren. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. Aber wisst ihr, was denn passiert ist, wo sie gegessen haben? Was ist denn passiert? Gott hat sich auf den Weg gemacht und ist Adam und Eva suchen. Er hat nicht irgendwie den Engel Gabriel geschickt oder irgendjemand anderen, sondern er selber ist gekommen, ist durch den Garten gelaufen und hat gerufen, Adam, wo bist du? Im 1. Mose 3,9 lesen wir das. Und natürlich hat er gewusst, wo der Adam ist. Es war nicht irgendein Versteckspiel oder so. Es ist auch ziemlich unfair, wenn man mit Gott Versteckis spielen. Er ist ja Allwisser, das kannst du verstecken, wo du willst, er weiss, wo du bist. Aber es ist nicht um das gegangen, Adam, wo bist du? Nicht den Adam gesucht. Aber Gott hat wollen, dass der Adam selber seine Position preisgibt. Wo bist du, Adam? Und Adam bedeutet ja Mensch. Wo bist du, Mensch? Wo bist du heute Morgen? Wo bist du, Matthias? Wo bist du, Kathi, Hansjörg, Kusi? Wo bist du auf dem Weg nach Kanaan? Was für ein Jordan steht dir im Weg? Gib Gott von dir aus deine Position Preis. Und es wäre prüfen, wenn Gott ruft, von Gottes Seite her, hat es immer Heilscharakter. Gott ruft nicht, zum verrückt sein auf dich oder zum sagen, was du nicht gut gemacht hast, sondern er möchte uns auf den richtigen Weg zurückbringen. Er vergibt dir gern. Gott ist zu Adam und Eva ins Paradies ab und auf die Welt gekommen. Und an Weihnachten ist Gott nochmal auf die Welt gekommen in Form von Jesus. Und warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Natürlich zum Sünden vergeben, für uns zu sterben. Aber Jesus hat selber mal gesagt, warum dass er eigentlich auf die Welt gekommen ist. Er hat an einem Ort hat er gesagt, warum dass er gekommen ist. Und zwar im Lukas 19,10 lesen wir, sagt Jesus, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hey, wenn du irgendwo vom Weg abgekommen bist, vor einem Jordan stehst, dann bedeutet Weihnachten, die wir gerade gefeiert haben, für dich, dass Gott den Himmel verloren hat, um dich zu suchen, um dich zu rufen. Und das ist das Wunder von Weihnachten. Und der Helmut Thielicke, ein deutscher Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat das wunderbar formuliert, wo er gesagt hat, Weihnachten sagt uns, Gott holt uns ab, gleichgültig, wo wir stehen. Amen. Ein wunderbarer Satz, würde ich mal sagen. Und es ist so, in Chisinau, wo wir wohnen, haben wir so eine Taxi-App. Oder? Also wenn wir irgendwo her und wir brauchen ein Taxi, dann kannst du das einfach starten und dann sagst du, deine Position durchgeben. Oder? Und dann wird das Taxi direkt zu dir her. Funktioniert wirklich super. Aber man muss Position durchgeben, damit das Taxi auch kommt. Ohne das kommt kein Taxi. Und auch wir müssen Gott sagen, wo wir stehen. Du musst ihm sagen, wo du stehst, damit er dich kann abholen. Jesus, es tut mir so leid, dass Cindy und ich keine Zeit haben mit dir. Wir haben keine Zeit mit dir verbracht. Vergib du uns. Hey, wo stehst du? Was ist dein Punkt? Wir haben heute oben mal gefeiert und ich glaube, so oben mal so ein wunderbares Bild, wo wir eine Möglichkeit haben, sich von Gott abholen zu lassen. Wenn du jetzt oben mal eingenommen hast, ist auch wie ein Bild, Gott, da stehe ich, nimm du mich, hol du mich ab, ich werde die Gemeinschaft haben wieder mit dir. Ihm zu sagen, wo wir stehen und aber auch seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das ist der zweite Punkt, schau auf Jesus, heilige dich. Gib Gott deine Position preis. Wo stehst du? Lass nicht irgendwo schleifen, sondern bist ehrlich mit Gott. Sag ihm, was ist dein Jordan? Und jetzt der letzte Punkt. Jetzt werden wir praktisch. Sie sind dann losmarschiert. Oder wie sind sie denn über den Fluss hineingekommen? Und das lesen wir im Vers Josua 3, Vers 8 und 13. Würde ich gerne vorlesen. Und du sollst den Priestern, die die Lade des Bundes tragen, gebieten. Wenn ihr an das Wasser des Jordan kommt, stellt euch im Jordan auf. Und wenn dann die Füße der Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrn der ganzen Erde, im Wasser des Jordan sind, wird sich das Wasser des Jordan stauen. Das Wasser, das von oben herabfließt, sodass es stehen bleibt wie ein Damm. Wow, ein wunderbares Wunder. Und nachdem das passiert ist, das ist tatsächlich passiert, wenn es mal lesen, in Josua 3, haben die Israeliten können durch den Jordan durchgehen. Und Gott sagt da eigentlich zum Josua und die Josua nachher zum Volk, dass Priester mit der Bundeslade ins Wasser stehen müssen, während dem, dass der Fluss immer noch wild fließen wird. Also es hat noch gar keine Veränderung gegeben, aber der Fluss fließt immer noch, sie sollen in den Fluss hineinstehen. Und wenn sie diesen Schritt wagen, wenn sie in den Fluss hineinstehen, dann wird Gott das Wunder tun und das Wasser stoppen. Und es hat tatsächlich gestoppt. Und auch wir sind eingeladen, an dem heutigen Morgen einen Schritt in unseren Fluss hineinzutun. Die Israeliten müssen glauben, sie müssen einen Schritt wagen. Und es scheint, als würde Gott ihnen sagen, zeig mir deinen Glauben, indem ihr nasse Füße bekommt. Und wenn wir gehorchen, dann will ich antworten. Und ich möchte euch alle heute Morgen einladen, nasse Füße zu bekommen. Steh in deinen Jordan hinein. Mach einen praktischen Schritt. Und ich habe hier Wasser mitgenommen. Ein bisschen. Genau. Das ist immer, man kann nicht immer nur davon reden und selber nicht machen. Darum möchte ich jetzt wirklich in den Jordan reinstehen. Oh, es ist ein bisschen kalt, oder? Also man sagt ja manchmal, man kommt ein bisschen kalte Füße, und dann zieht man ihn wieder zurück. Oder? Aber ich möchte wirklich, dass wir ganz dreistehend in den Fluss sind und nasse Füße bekommen. Es ist unangenehm. Das ist jetzt wirklich nicht so toll. Genau. Aber ich möchte nicht nur davon reden, sondern selber machen. Ich habe noch ein Tüchlein mitgenommen, dass sie mir nicht... sie mir gesagt, ich muss aufpassen, dass es nicht nass wird. So. Aber steh in den Jordan rein. Egal, vielleicht wird es am Anfang ein kalte Füße bekommen. Aber steh in das rein. Es ist nicht bequem und es kann uns auch etwas kosten. Aber also, nachdem wir gemeinsam, Cindy und ich, jetzt nach der Sommerferien, haben wir das Thema angepackt. Wir sind in den Jordan reingestanden. Wir haben gesagt, Gott, wir haben ein Problem. Wir haben ihm unsere Position preisgegeben. Wir haben um Vergebung gebeten. Wir haben Buße da. Und wir haben nachher uns vorgenommen, wir werden jeden Morgen 20 Minuten miteinander die Bibel lesen und dann kurz miteinander beten. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig. Am Anfang ist es nicht so einfach gegangen. Aber ich kann euch sagen, die letzten 6 Monate hat sich unser Leben wirklich verändern durch das, dass wir in den Fluss hineingestanden sind und etwas verändert haben und miteinander anfangen beten und die Bibel lesen. Es hat Auswirkungen in all unsere Bereiche der Ehe. Und ich frage mich, warum bin ich 10 Jahre lang habe ich das schleifen lassen und bin nicht angegangen? Mit Blick auf Jesus, mit Buße tun und mit dann einen Schritt wagen. Pack deine Sachen an. Nimm dir doch etwas vor für das neue Jahr. Hol auch Hilfe, wenn nötig. Wir haben auch Leute, die für uns gebetet haben in dieser Zeit. Und lass eben für dich beten. was könnte vielleicht ein Vorsatz für dich sein im neuen Jahr? Und ich habe meinen Schwiegervater gefragt, als ich bei ihm daheim war, was bedeutet für dich ein Neujahrsvorsatz? Und er hat mir eine unglaublich tolle Definition gegeben, was ein Neujahrsvorsatz kann bedeuten. Und zwar hat er gesagt, ein Neujahrsvorsatz ist eine positive Veränderung, welche deinem Umfeld und dir selber zum Besten dient. Wow. Hey, ja, dann Überquerungen sind positive Veränderungen auf unserem Weg nach Kanaan. Und sie werden einen Weg schaffen, damit sich der Himmel immer mehr einen Weg bahnen kann in unsere Leben, in seine Ehe, in seine Familie, in unser Umfeld hinein. Die Heimat vom Himmel ist erfahrbar bereits jetzt auf dem Weg dorthin. Und durch das werden wir gesegnet und wir werden ein Segen sein. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dafür da sind als Gemeinde. Und ich danke dir vielmals, dass wir dafür unterwegs sind in eine zukünftige Stadt, Herr. Der Himmel wartet auf uns, Vater. Aber ich danke dir auch schon, dass wir Heimat schon auf dieser Erde dürfen erfahren, Herr. Und gleich sind wir manchmal so getrennt von dieser Heimat, wie so Flüsse zwischen uns und dir stehen. Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich davon auf dich schauen, Herr. Dass wir auch den Mut haben, zu sagen, was nicht gut ist. Dass wir es vor dich bringen. Wir müssen, dass du uns abholst, egal wo wir sind, Herr. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, unsere Position preiszugeben, damit du uns abholen kannst, Herr. Danke, dass du vergisst. Danke, dass du gnädig und barmherzig bist, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass wir Schritte wagen in dem neuen Jahr. Wir wollen glauben und dir nachfolgen. Aber nachfolgen bedeutet, wir müssen uns bewegen. Wir müssen einen Schritt wagen, Herr. Ich bitte dich, dass wir ins Wasser stehen und dass du dann auch das Wasser stoppen und dass wir durchgehen und die Verheißung, das verheißene Land in unseren Bereichen erleben dürfen. Herr, ich danke dir vielmals, dass du für uns bist, Herr. Und wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Danke dir für den Morgen und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit einem Awar-Erlebnis ins neue Jahr zu starten. Amen.